With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die einzigartige, unvergleichliche, inspirierende Kim Seidler.
Wow, hallo du Liebe, du fröhliche, verliebte, urlaubsentspannt wirkende Katrin Jakob.
Ach ja.
Katrin, bevor wir gleich zu einer dieser außergewöhnlichen Frauen kommen, die sich Angela Merkel für den sogenannten großen Zapfenstreich gewünscht hat, einmal die Frage: Wie geht es dir?
Du, ganz hervorragend, würde ich sagen, auch wenn die Arbeitswoche wieder turbulent losging nach meinem Urlaub. Aber verliebt sein ist natürlich einfach wunderbar. Man wird so herrlich bekloppt irgendwie, ne? Also es ist einfach schön. Und wie geht's dir, sag mal? Das muss auch sein, ne? Dass man sich die Zeit mal nimmt vorne.
Finde ich auch. Also erstmal freue ich mich natürlich wahnsinnig für dich.
Dankeschön.
Und ja, meine Wochen waren recht turbulent auf privater Seite. Wir hatten so kleine Notfälle, einmal mit der Schwiegermama und mit der Nala, die musste auch notoperiert werden. Aber
dein
es ist
Hund,
jetzt alles
für alle, die neu dazuschalten.
Ja, genau, das ist mein Hund Nala.
Ja.
Aber es ist alles gut überstanden. Der Schwiegermama geht es wieder bestens, Nala geht es gut, die ist auf dem Weg der Besserung.
Ach,
deswegen,
super.
Ja, das Wetter war fantastisch. Jetzt gucke ich gerade raus und es regnet,
ja.
Aber
Willkommen in Hamburg.
So, jetzt aber, wen stellen wir heute vor?
Heute haben wir eine echte Wucht als Frau dabei, einen bunten Vogel der Musikbranche, obwohl ihr Micha, der vermutlich der Keyboarder der Band Automobil war, offenbar gerne mal den Farbfilm vergessen hat. Haha, sorry für den Karlauer, aber diese Metapher passt ganz gut auf das Leben und Wirken dieser Ikone der deutschsprachigen Musik, die sich allerdings auch das ein oder andere Mal ein wenig, nun ja, sagen wir, vergaloppiert hat. Und dennoch hat Angela Merkel sie ausgewählt.
Oder vielleicht auch gerade deswegen, ne?
Ja.
Streitbar ist sie ja auf jeden Fall, so viel steht fest. Denn Streit ist sie in ihrem Leben auch nie wirklich aus dem Weg gegangen. Ganz im Gegenteil eigentlich. Und nicht immer ging das zu ihren eigenen Gunsten aus.
Mhm.
Musikalisch feierte sie durch ihre konfrontative und provokante Art allerdings eine Menge Erfolge. Wir sprechen natürlich von der schillernden Nina Hagen, der Godmother of Punk im deutschen Sprachraum.
Ja.
Geil. Finde ich großartig. Deutschen Sprachraum. Deutschsprachigen Raum, deutschen Sprachraum. Das merke ich mir. Obwohl der eben zitierte Song Du hast den Farbfilm vergessen von 1974 eher ein Schlager ist. Und zwar nicht weniger als der wahrscheinlich bekannteste Schlager der ehemaligen DDR.
Man muss dazu sagen, ja, mit einer durchaus fragwürdigen Geschichte des Herrn, der den Text gedichtet hat. Ich zitiere mal Nina aus einem Artikel von NTV, in dem sie sich ungläubig zu Merkels Wahl äußert. Das ist ein Song mit Text von Kurt Demmler und dass jedoch der Kurt Demmler ein DDR-Staatsdichter mit Sonderprivilegien war und später ein wegen systematischem Kindesmissbrauch verurteilter Sexualstraftäter, der im Gefängnis Selbstmord beging, wird ihr hoffentlich bekannt sein.
Ja,
Zitat
das hat
Ende.
Mich, ja, ja. Das hat mich in der Vorbereitung auch wirklich überrascht. Besagten Demmler wurde sexueller Missbrauch von Kindern in mehr als 200 Fällen vorgeworfen.
Krass.
Ja. In der Nacht vor dem zweiten Verhandlungstag nahm er sich 2009 das Leben. Das wollten wir hier nicht ganz so unerwähnt lassen. So, jetzt aber zurück zu Nina. Fangen wir ganz von vorne an, liebe Katrin.
Da habe ich gleich mal ein wunderschönes Zitat für euch, denn es zeigt so ein bisschen die Einstellung, mit der Nina Hagen durchs Leben schreitet. Der erste Satz aus ihrer 2010 erschienenen Biografie Bekenntnisse lautet: Als Reiter auf dem Sturm der Geburtswehen unserer Mütter werden wir geboren und auf diese Erde geworfen, ohne dass wir uns aussuchen können, wie oder wann oder wo Wahnsinn. Zitat Ende. Das Wie wissen wir bei Nina auch nicht, aber das Wann und Wo. Nämlich am 11. März 1955 in Ost-Berlin, genauer Friedrichshain, unter dem Namen, halt dich fest, Katharina Hagen und nicht Nina.
Mhm, und dann auch noch mit C und TH, liebe Katrin. Ja. Sehr sympathisch, oder?
Ja, natürlich. Ich liebe das C. Äußerst sympathisch. Der Dank geht an dieser Stelle an ihre Mama, die doch recht bekannte Schauspielerin Eva Maria Hagen, sowie den Papa, der Drehbuchautor Hans Oliver Hagen. Beide sind allerdings auch leider schon verstorben. Hans war übrigens 12 Jahre älter als Eva Maria und im Zweiten Weltkrieg im Widerstand gegen die Nazis aktiv. Er saß von 1941 bis 1945 im Gefängnis Moabit. Der Grund: eine illegale Flugblattaktion. So etwas hat sein Namensvetter Hans Scholl und natürlich Sophie Scholl ja das Leben gekostet, wie wir wissen.
Da gern auch nochmal reinhören in unsere Folge 48, ne, zu Sophie Scholl. Mhm. Eine ganz frühe Folge. Aber mal zurück zu Katharina Hagen. Geburtsjahr 1955. Das bedeutet natürlich, dass sie im März diesen Jahres, 2025, ihren 70. Geburtstag feierte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich von uns beiden.
Ja, liebe Nina, Grüße gehen raus. Ja, ihre eigene antifaschistische Einstellung, natürlich auch sehr lobenswert, hat sie jedenfalls bis heute behalten und diese wurde Katharina, genannt Nina Hagen, also schon von elterlicher Seite in die Wiege gelegt. 1959 folgte nach 5 Ehejahren der Scheidung, die Scheidung der Eltern und Nina blieb bei Mutter Eva Maria, die ja damals bereits eine aufstrebende Schauspielerin war und sich in der DDR zum Star entwickelte. Die Mutter war recht oft weg und Nina beschreibt in der erwähnten Autobiografie laut Tagesspiegel, wie sie aufgrund des Berufs der Mutter zeitweise in einem Kinderheim oder bei Freunden und Verwandten unterkam und immer wieder heimlich mit dem Fahrrad zu ihrem Vater fuhr. Der war wohl süchtig nach Schlaftabletten und ließ Nina sogar Geld von der Mutter klauen. Das klingt alles nicht wirklich schön. Ab 1965, also da war sie 10, änderte sich das ein wenig, denn da begann Eva Maria eine Beziehung mit dem bekannten Liedermacher Wolf Biermann zu führen, der damit auch, mehr oder weniger zumindest, zu Ninas Ziehvater wurde.
Wolf Biermann, der 1936 geborene Liedermacher und Lyriker, siedelte 1953 als junger Kommunist, also sein jüdischer Vater Dagobert wurde in Auschwitz ermordet, freiwillig in die DDR über, entwickelte sich dort dann allerdings zu einem scharfen Kritiker des DDR-Regimes. 1965 wurde gegen ihn ein Auftritts- und Publikationsverbot verhängt. Das hatte dann auch Folgen für seine neue Lebensgefährtin Eva Maria. Die wurde nämlich ebenfalls vom Regime in die Schusslinie genommen. Man führte einen Prozess wegen Staatsverleumdung gegen sie. Die Bundesstiftung Aufarbeitung schreibt dazu kompakt, Zitat:
Du Kim, ich habe mal wieder ein bisschen bei Fantasy auf der Seite gestöbert.
Für alle, die sich jetzt fragen, was das ist eine Plattform, auf der es sinnliche Hörgeschichten für Frauen gibt.
Genau, und ich liebe die sehr. Jedenfalls habe ich dort eine Geschichte angehört, die so ganz zärtlich und liebevoll endet. Und das hat mich irgendwie total berührt.
Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch super, dass Fantasy nicht nur erotische Fantasien bedient, sondern eben auch emotionale Nähe hörbar macht. Mhm. Er lebt durch, wie ich finde, wirklich natürliche Stimmen.
Voll. Und es klingt auch null vorgelesen. Inja zum Beispiel erzählt in Heimlicher Traum von einem erotischen Moment zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Ach komm, wir spielen es mal kurz ab. Einen Moment.
Ja.
Ich gehe nicht fremd. Das würde ich nie tun. Ganz egal, wen ich so treffe. Ich werde meinen Liebling nie im Leben betrügen. Aber ein bisschen träumen, das darf man ja. Manchmal sehe ich einen hübschen Kerl oder einen besonders attraktiven Mann. Gerade denke ich an jemand ganz Bestimmtes, dem ich ab und zu über den Weg laufe.
Ich mag sehr, wie facettenreich das Fantasy-Angebot ist. Ein echter Safe Space für Sinnlichkeit und Lust mit viel Raum für Fantasie.
Genau. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal zu stöbern, mit dem Code STARKEFRAUEN bekommt ihr 25 € Rabatt auf das Jahresabo.
einfach auf femtasy.de gehen. Das schreibt sich F-E-M-T-A-S-Y und deine Reise beginnt.
Jo, und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge von Starke Frauen. 1965, Begegnung mit dem Liedermacher Wolf Biermann, der gerade verboten wird, Prozess wegen Staatsverleumdung, Diskriminierung, Bedrohung durch die Staatssicherheit, Einschränkung der Arbeitsmöglichkeiten. 1966 bis 76, Gastspiele, hauptsächlich in Dessau, Annaberg, Leipzig und Frankfurt an der Oder. Zitat Ende. Für Nina bedeutete das, dass ihre Mutter wegen weniger Filmrollen und noch längerer Theaterrollen nun noch weniger zu Hause war. Nina hatte wohl eines dieser berühmten Erweckungserlebnisse, als sie 9 Jahre alt war und in der Garderobe ihrer Mutter im Landestheater Dessau begann, Opernsängerinnen zu imitieren. Zitat: Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass man mit dem, was bei mir rauskommt, Kunst machen kann. Zitat Ende. Ein Fakt noch am Rande. Nina hat einen Stimmumfang von 4 Oktaven. Das ist in der Tat nicht wenig.
Da schlummerte also offenbar ein echtes Talent in dem jungen Mädchen. Und als Wolf Biermann nun in ihr Leben trat, war dieser wegen seines Berufsverbots und Eva Marias Theaterengagements viel mit der kleinen Nina alleine. Aber alleine trifft es nicht ganz. Es kamen auch viele andere KünstlerInnen zu Besuch, darunter haltet euch fest, wer da einging im Hause Biermann-Hagen. Joan Baez, Udo Lindenberg und Heinrich Böll. Biermann soll wohl nicht wirklich der große Ersatzvater gewesen sein, aber er zeigte Nina, wie man Liedtexte komponiert und Gitarre spielt. Doch der künstlerische Ausdruck hielt Nina nicht davon ab, schon als Jugendliche am Leben zu zweifeln. Mit 13 versuchte sie wegen Liebeskummers, sich die Pulsadern aufzuschneiden und überlebte glücklicherweise. Zitat: Er war meine erste große Liebe, Thomas Vormeister. Ich habe mich wegen ihm aus der Welt befördern wollen, weil mein Herz gebrochen war. Zitat Ende. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Liebeskummer ein Anlass war, gepaart mit dem über Jahre entwickelten Gefühl der Einsamkeit. Und der Tagesspiegel schrieb zu dem Thema, Zitat: Sie sei als Kind immer nur die Tochter von gewesen, sagte sie einmal. Das war furchtbar. Verlassenheit habe sie gespürt, berichtet sie in einem Porträt von Bibel TV. Das sei kein Versagen ihrer Mutter gewesen. Es war einfach ein Stückchen DDR-Denke, dass man Kinder halbe Tage und endlose Abende lang allein ließ. Zitat Ende aus dem Tagesspiegel.
Ein bisschen illustriert das die Reaktion ihrer Mutter auf den erwähnten Suizidversuch. Nina sagte dazu, Zitat: Wenn man das so amateurhaft angehe, könne das ja nicht funktionieren. Und ob ich ihr denn gleich alles nachmachen müsse. Zitat Ende.
Also irgendwie, das von seiner eigenen Mutter zu hören, ist schon ziemlich daneben, oder?
Hm. Ja, das treibt mir ein bisschen die Tränen in die Augen. Nina sehnte sich nach Halt und Geborgenheit und suchte die auch in frühen Liebesbeziehungen, was dazu führte, dass sie im Alter von 14 Jahren ihre erste Abtreibung hatte, krass, später eine weitere und mit 17 schließlich eine Fehlgeburt erlitt. Später bereute sie die Abtreibung laut der Berliner Zeitung. Zitat: Ich war nun mal so früh erwachsen. Ich hatte eine feste Beziehung in Ostberlin und ich war halt schwanger. Das ging leider nicht. Zitat Ende, sagte sie in der Radiosendung HR1 Talk des Hessischen Rundfunks. Der künstlerische Ausdruck, den Nina sich aneignete, konnte fehlenden Halt und Verständnis vielleicht nicht ersetzen, nahm aber dann doch eine gewisse Eigendynamik an. Zumindest bei einer Sache hatte ihre Mutter Eva Maria mit diesem furchtbaren Zitat recht. Nina eiferte ihr in einigen Dingen nach und wollte zunächst Schauspielerin werden. Es war wohl 1972, da war Nina 17 Jahre alt, als sie sich an der Schauspielschule bewarb, aber damals offiziell durchfiel. Später wurde bekannt, dass ihr die politische Einstellung von Ziehvater Biermann zum Verhängnis wurde, wie ja auch der Mutter. Der verantwortliche Stasi-Offizier hatte den vermerkt, verhindern auf ihren Aufnahmeantrag geschrieben. So hat es Nina später in ihrer eigenen Stasi-Akte nachgelesen.
Es ist echt immer noch verrückt, dass auch das Teil der deutschen Geschichte ist. Ne? Nun gut, Schauspielerei war es also nicht, aber da war ja auch noch die Musik. Und Nina sang bereits als Jugendliche im Chor des Komponisten Reinhard Lakomi, zudem bei einigen Bands in Polen sowie im Orchester des Jazzmusikers Alfons Wonneberg. Sie machte schließlich die Musik nach der Ablehnung durch die Schauspielschule zu ihrem Beruf und beendete 1974 eine einjährige Gesangsausbildung am Zentralen Studio für Unterhaltungskunst in Ost-Berlin. Mhm. Damit war sie staatlich geprüfte Schlagersängerin, Oha. Was ich ganz lustig finde. Also nicht Punk, mhm. nicht Pop, nicht Jazz, nein, Schlager. Noch im selben Jahr trat sie der eingangs erwähnten Schlagergruppe Automobil bei, die beim ostdeutschen Label Amiga unter Vertrag war. Dort komponierte ein gewisser Michael Heubach die Musik und der ebenfalls eingangs erwähnte Kurt Demmler schrieb den Text dazu. Also, du hast den Farbfilm vergessen. Mhm. Die Hintergründe haben wir ja schon erzählt, aber noch nicht, worum es eigentlich in diesem dreiminütigen Lied geht. Es geht um ein Paar, das Urlaub auf der Ostseeinsel Hiddensee macht und der männliche Teil, nämlich Michael, hat den Farbfilm vergessen, sodass nur noch Schwarz-Weiß-Aufnahmen möglich sind. Und der damals 23-jährige Heubach hatte auch tatsächlich eine kurze Liaison mit Nina und so liegt nahe, dass es sich bei Michael um den Komponisten handelt. Wobei der Urlaub an der See hat nie stattgefunden und das sei wohl die künstlerische Freiheit von Autor Kurt Demmler gewesen. Für Bands wie Automobil war es damals laut Michael Heubach gar nicht so einfach. Die staatliche Zensur, die hohen Kosten für Instrumente, die unbeheizten Proberäume und so weiter, all das klingt jetzt auch alles andere nach einem glamourösen Leben. Und Nina schloss sich der Band offenbar sofort nach Michaels Anfrage an, seiner Ansicht nach, um vom Wonneberg-Orchester wegzukommen. Mhm. Ja, doch vielleicht ein bisschen mehr Glamour als das Wonneberg-Orchester.
Der Farbfilm wurde ja auch ein richtiger Hit in der DDR. So groß, dass er 2022 von Angela Merkel für den großen Zapfenstreich ausgewählt wurde.
Ja.
Neben Für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef und dem Kirchenlied Großer Gott, wir loben dich von Ignaz Franz. Angela Merkel hat bei uns natürlich auch ihre eigene Folge. Es ist die Nummer 40. Wieder eine sehr frühe Folge. Vielleicht sollten wir die mal wieder auffrischen, Katrin.
Das war auf jeden Fall vor dem großen Zapfenstreich. Das weiß ich noch. Das ist schon sehr lange her. Ich wäre dafür. Mal gucken.
Ich auch. Und by the way, Annalena Baerbock verdient jetzt auch mal wieder eine neue Episode, ne?
Finde ich auch.
Aber jetzt schweifen
Stichwort.
Wir ab.
Wir schweifen ab, genau.
Anyway, Riesenhit für Nina und Automobil, gleich mit der ersten großen Single. Und die lag Nina auch textlich sehr am Herzen. So schrieb sie später in ihrer Biografie, Achtung, ein längeres, aber so treffendes Zitat. Es ist Schlager durch Zerstörung von Schlager. Der Farbfilm atmet im Hintergrund das giftige Grau von Bitterfeld und die Tristesse von Leipzig. Es spiegelt die Trostlosigkeit der Arbeitswelten zwischen Akkordschraube und Herumlungern an kaputten Maschinen. Es spielt im Milieu einer irren Sehnsucht danach, dieser Schwarz-Weiß-Welt zu entfliehen, hin zu Orten voll Farbe und Licht. Da sind die kleinen Fluchten in die Natur, ans Meer, an die endlosen Sandstrände der Ostsee, Rügen, Usedom, Hiddensee, Fluchten ins private Glück, in ein bisschen erotische Freiheit, die zum Guckloch des Paradieses werden. Aber das Paradies wird eingeholt von der banalen Alltagserfahrung in einem Staat, der knattrige, stinkende Plastikautos, beknackte Badeanzüge und Jahr für Jahr zu wenig Farbfilme hervorbringt. Zitat Ende.
Ich liebe dieses Zitat. Das ist so voller schöner Sprache. Und auch wenn ich ja nie in der DDR gelebt habe, ich kann mich erinnern in dem Buch Freiheit von Angela Merkel, die sagte das nämlich auch, der Westen sei so bunt gewesen. Ne? Also und dieser Farbfilm hat das offensichtlich auch symbolisiert. So. Und das Zitat zeigt auch, dass die DDR zwar einerseits ein Unterdrückerstaat war und das sollte man ja auch nicht vergessen, dass es aber auch die Seite der Menschen und der Sehnsüchte gab, der Kultur, des Miteinanders, eine Geschichte, die häufig eben aus westdeutscher Perspektive häufig vergessen wird. Mhm. In den Geschichtsbüchern und dem kollektiven bundesdeutschen Gedächtnis steht vor allem staatliche Kontrolle, Verbote, Plattenbauten, jahrelange Wartezeit auf den bestellten Trabi, überall Mangelwirtschaft etc. Das war ja auch schrecklich, aber genau, es gibt eben auch diese andere Seite. Aber zurück zu Nina und der Gruppe Automobil. Nina verließ die Gruppe 1975 schon wieder und schloss sich der Berliner Rockband Fritzens Dampferband an, die sich als Spaßband...
Dampferband, oder? Meinst du nicht?
Ja, stimmt vielleicht. Ich war so auf Deutsch getrimmt. Huh, Fritzens Dampferband. Ja, das macht durchaus Sinn. So, die sich als Spaßband verstand und damals recht populär war. Und das klingt auch schon ein bisschen fetziger als Automobil, muss ich sagen. Und Nina veröffentlichte zwei Singles mit dieser Band. 1975 Hachi Valdera mit der B-Seite Wir tanzen Tango sowie 1976 Mein erstes Mädchen wiederum mit Wir tanzen Tango als B-Seite. Und trotz der Ablehnung an der Schauspielschule übernahm Nina zusätzlich einige Filme und Film- und Fernsehrollen für die DEFA bzw. das DDR-Fernsehen, darunter an der Seite ihrer Mutter Eva Maria in der Komödie Heiraten, / weiblich. 1976 kam dann wieder die Politik dazwischen und zwar in die Familie. Ziehvater Wolf Biermann wurde nämlich von der DDR ausgebürgert. Mhm. Das ist auch Teil der Geschichte, also ist sicherlich auch bekannt. Nina und ihre Mutter protestierten dagegen und gerieten so endgültig ins politische Abseits. Unsere Quellen sind jetzt etwas schwammig, aber Nina wurde wohl die DDR-Staatsbürgerschaft entzogen und sie ging von der DDR genehmigt, im Dezember 1976 in den Westen, zunächst in unsere liebe Hansestadt Hamburg. Ui. Ihre Mutter Eva Maria machte 1977 das Gleiche durch, Entzug der Staatsbürgerschaft, genehmigte Ausreise in den Westen.
Mhm. Wie krass, ne? Das muss man sich wirklich erstmal vorstellen, wie das gewesen sein muss. Mhm. Aber in uns Hamburg fand Nina durch den Einfluss von Wolf Biermann glücklicherweise schnell ein Musiklabel, nämlich CBS. Um sich musikalisch neu zu orientieren, ging sie vor einige Wochen nach London. Dort wohnte sie bei der damals 15-jährigen Punksängerin Ari Up, The Slits. Und deren Mutter ließ sich von der beginnenden Punkkultur inspirieren. Der Tagesspiegel dazu... Zitat, sie nannten, was sie taten, nicht Feminismus und noch nicht mal Punk. Sie riefen denen, die was von ihnen wollten, nur ein gut verständliches Fuck you entgegen. Zitat.
Das ist Punk.
Ja. Ari Up, ihr bürgerlicher Name ist übrigens Ariane Danielle Forster und sorry, wenn ich es nicht ganz korrekt ausgesprochen habe, könnt ihr mal googeln. Ariane Daniele Forster geschrieben. Da können wir schon ein wenig sehen, dass sie durchaus eine der Inspirationen für Ninas schrilles und farbenfrohes Auftreten gewesen sein könnte. Die Frau wurde leider nur 48 Jahre alt und verstarb bereits 2010. Im Herbst 1977 gründete Nina dann mit ehemaligen Mitgliedern der Band Lokomotive Kreuzberg in West-Berlin die Nina Hagen Band. Heute würde man zu dem damaligen Stil ihres einfachen Nina Hagen Band genannten ersten Albums wohl Krautrock sagen. Mhm. So tut es jedenfalls der Tagesspiegel, Zitat, dabei raubt einem weniger die extrem hohe Qualität des Krautrock den Atem als die Stimme von Nina Hagen und die Texte, die zum großen Teil auch von ihr stammen. Wann war deutsche Rockmusik so rotzig, selbstbewusst und virtuos, so, man muss es mit dem dritten Songtitel sagen, unbeschreiblich weiblich, Zitat Ende. Dann zitieren sie den Song »Marlene hatte andere Pläne«. Simone Beauvoir sagt, Gott bewahr und vor dem ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien und augenblicklich fühle ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich, Zitat Ende.
Und der berühmte TV-Glotzer, Ich glotz TV, war dann als erste Single auch dabei. Ein Cover des 1975er Hits White Punks on Dope von The Tubes. Wusste ich auch nicht, dass das sozusagen die Musik davon ist. Nina blieb dabei ein komplizierter Charakter und ich denke, das ist sie bis heute. Ihr damaliger Manager Jim Rakete, den ich selbst auch mal getroffen habe übrigens und der ein toller Fotograf ist und fantastische Porträts von Nina gemacht hat, berichtete davon, wie sie durchaus Allüren entwickelte, was mich irgendwie nicht überrascht. Zitat aus der Rheinischen Post. Später hat sie dann aus Lust und Laune Gigs geschmissen. Das wurde lebensgefährlich für alle Beteiligten. Zitat Ende. Und mit der Band zerstritt sie sich schnell, auch mit Rakete selbst. Zitat, wir waren in einer sehr soliden Verkrachung, sagt der ehemalige Manager. Zitat Ende. Eine sehr solide Verkrachung, das hat ja beinahe schon irgendwie was Lyrisches, finde ich. Und diese Verkrachung sorgte dafür, dass das zweite bei CBS vertraglich versprochene Album Unbehagen, schönes Wortspiel übrigens, von der Band und Nina getrennt aufgenommen wurde. Dabei war auch eine Coverversion des Lieds Wenn ich ein Junge wäre. Könnt ihr euch einmal merken, denn Ninas Einstellung zur Transsexualität ist eher, nun ja, undefiniert, könnte man sagen. Das Album wurde jedenfalls sehr erfolgreich und belegte Platz 2 der deutschen Charts. Es war stilistisch und gesanglich sehr ambivalent mit Einflüssen aus Reggae, Dub, Punk und Rock sowie gesanglichen Experimenten Ninas, und wir erinnern uns, sie hat ja eine Range von 4 Oktaven, war doch so, ne? Der Spiegel schrieb 1980, Zitat, Nina kräht und kreischt, keift und jodelt, parodiert und persifliert, sie besingt Kiffer und Fixer, einen virilen Helmut, jung und strong, Mann oh Mann, und bellt, ich bin ein Hund, ich piss dich voll und scheiß dich an. Ja, ah, ja, ich denke, da bleiben keine Fragen offen.
Nö, wirklich nicht. Nö, würde ich auch sagen. Dabei zitiert derselbe Artikel sie mit den Worten, Zitat, ich bin ganz brav, lieb und toll und unheimlich kreativ. Zitat Ende. Kreativ war sie ja nun wirklich, ne? Ihre Nina Hagen Band ging nach dem Zoff natürlich auseinander. Die restlichen Mitglieder blieben unter dem Namen Spliff erfolgreich. Oh ja, und Nina, ja, sie wurde noch erfolgreicher. 1980 bis 1986 wohnte Nina abwechselnd in den USA, London und den Niederlanden. Im Mai 1981 kam ihre Tochter Cosma Shiva Hagen in Los Angeles zur Welt. Der Vater ist der 1988 verstorbene niederländische Musiker Ferdinand Karmelk. Am Namen der Tochter erkennen wir schon ein wenig die spirituelle Neigung Ninas. Nach der Babypause produzierte Nina in New York das 1982 veröffentlichte und avantgardistisch geprägte Album Nun Sex Monk Rock. Mitte 1983 erschien ihr Album Angstlos und in einer englischen Version als Fearless. Dieses Album orientierte sich am Synthie-Pop und hat sogar Hip-Hop-Einflüsse. Produziert wurde es vom italienischen Star-Produzenten Giorgio Moroder, ein richtig, richtig großer Name in der Branche, der auch mit David Bowie, Janet Jackson und Elton John arbeitete. Das Album wurde kommerziell eher mittelmäßig aufgenommen. Nina tourte damit aber 1984 durch Europa und die USA und erhöhte ihre Popularität auch dank der Single New York, New York und Zara, die in den Billboard Hot Dance Club Charts erfolgreich waren. Außerdem trat sie mit einer US-Band auf und war in US-Shows wie David Letterman und Merv Griffin zu Gast.
Wir sind im Jahr 1985, da stand sie schließlich mit Künstlern und Bands wie Achtung, Queen, AC/DC, Iron Maiden und vielen mehr bei der Erstausgabe des Rock in Rio Festivals zweimal vor etwa 300.000 Menschen auf der Bühne. 300.000 Menschen bei einem Rockfestival und das als ehemalige Schlagersängerin aus Ost-Berlin. Nicht schlecht, würde ich sagen. In Brasilien gibt es ja öfter mal solche Riesenkonzerte. Da gab es schon Millionen an Menschen auf einem Konzert. Wirklich unfassbar. Ich glaube, das letzte war Lady Gaga oder so.
Ja, genau.
Das Konzert bzw. die beiden Konzerte von Nina in Rio 1985 kann man sich auf YouTube anschauen, wenn auch leider in furchtbarer Qualität, packen wir euch trotzdem in die Shownotes. Nina blieb in den folgenden Jahren aktiv natürlich, sie ging 1986 nach Deutschland zurück, ließ sich in der Zeit übrigens modisch von Jean-Paul Gaultier beraten.
Aha.
Sie war ja ohnehin der erwähnte bunte Vogel. Der von Gaultier inspirierte Stil ging dann immer mehr in Richtung exzentrische Punkrock-Diva. Am 9. November 89, historisches Datum, spielte Nina ein Konzert in Mannheim, ein besonderes Konzert für sie. Wir zitieren einmal die Berliner Zeitung. Achtung, längeres Zitat. Als sie ihre Version von My Way anstimmte, ging es wie gehabt los mit Die Welt ist so kaputt, ist alles Schutt, Schutt, Schutt auf dieser Erde, bis sie zur allgemeinen Verwunderung inmitten des Liedes Berlin, du geile Stadt, kein Stacheldraht auf weißen Zäunen, Berlin ist neu, wie ich mir freu, sie wurden wahr, die schönen Träume, sang. Warum hatte sie den Text geändert? Warum ist Berlin plötzlich eine geile Stadt, fragten wir uns. Am Ende des Liedes unterbrach sie das Konzert, was alle hellhörig werden ließ. Sie wandte sich an das Publikum und rief der Menge zu, dass etwas ganz Wunderbares passiert sei. Sie habe hinter der Bühne einen Anruf von Freunden aus Berlin erhalten. Die Mauer ist gefallen. Mhm. Zitat Ende.
Gänsehaut. Der Autor des Artikels war damals dabei und vermutete unter anderem, Zitat, so eine Nina Hagen, ich habe Kontakt zur außerirdischen Geschichte, Zitat Ende. Aber ja, die Mauer war tatsächlich gefallen. Und damit sind wir bei einer Facette von Nina Hagen angelangt, die sie schon ihr Leben lang begleitet und heute, wo sie mit 70 Jahren musikalisch nicht mehr so aktiv ist, vielleicht auch ein wenig überschattet. An vielen Stellen hat sie tatsächlich behauptet, Kontakt zu Außerirdischen und UFOs gehabt zu haben. Das gipfelte 2007 in der berühmten Maischberger Sendung, wo sie den Physiker Joachim Bublat dazu brachte, entnervt das Studio zu verlassen. Der Stern berichtet dazu, Zitat, mir wird schlecht, wenn ich neben solchen Menschen sitzen muss, die alles ins Lächerliche ziehen. Zitat Ende. Beschwert sich Hagen, als Bublat ihre UFO-Theorie widerspricht. Demonstrativ setzt sie sich um und tut alles dafür, dem Wissenschaftler seine Anwesenheit im Studio zur Hölle zu machen. Anschreien, unterbrechen, wirre Fragen stellen, glauben Sie an Gott? Warum flippt sie so aus? Fragt Bublat verzweifelt die Moderatorin Sandra Maischberger, die Kontrolle über die Talkrunde längst verloren hatte.
Protect your home and auto by bundling them with Progressive and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. 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 Yeah, this is bad. Oh well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.
Weil sie Nina Hagen ist, lautet die trockene Antwort. Zitat Ende.
Weil sie Nina Hagen ist. Damit hatte Sandra Maischberger zweifelsohne recht, würde ich sagen. Ja, und da wird deutlich, sie ist laut, unbequem und bisweilen vielleicht auch ein wenig ungerecht, muss man ja dazu sagen. Der arme Herr Bublat, ich glaube, das ist der von der Knopf-Hoff-Show, oder? Ich habe den als Kind auch immer sehr gern gesehen. Naja, wie dem auch sei, Wikipedia hat einige ihrer Skandälchen aufgelistet. Man möge uns die Quelle verzeihen, aber da findet sich so einiges. Zum Beispiel schon 1979 ahmte Nina in einer österreichischen Diskussionssendung, angezogen aber doch, verschiedene Stellungen zur weiblichen Masturbation nach. Deshalb verlor ihr Gastgeber Dieter Seefranz seinen Job als Diskussionsleiter der Sendung.
Ui.
Das war so eine Sache. 1992 setzte sie sich in der Sendung, in der Sat.1-Sendung Talk im Turm für neuroelektrische Stimulation als Heilungschance gegen Heroinabhängigkeit ein und verlor mehrfach die Fassung. Zum Beispiel sagt sie dort, ich schreie sie so lange an, wie ich will.
Mann.
Damals übrigens auch dabei die damalige Bundesministerin für Frauen und Jugend. Na, wer war das wohl? Angela Merkel. Das scheint ihr auf jeden Fall den Farbfilmsong nicht verleidet zu haben. 7 Jahre später, 1999, schrieb dann der Autor Thomas Nöske in seinem Buch Pop-Schamanismus.
Protect your home and auto by bundling them with Progressive and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. 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 Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.
Also, ne, über Nina. Sie redet von UFOs, kosmischen Energien, Nächstenliebe, Weisheit und Erleuchtung. Doch selbst wenn man es ihr nicht glaubt, fühlt man sich doch nicht unbedingt geködert oder verladen. Selbst wenn man ihr 2 Stunden lang bei nichts anderem als beim Faxenmachen und Grimassenschneiden zuschaut, nimmt man doch etwas mit nach Haus. Es gibt wenige Kunstfiguren, die so konsequent Kunstfiguren sind, außer vielleicht Warhol oder Bowie, die sich indes vor lauter Konsequenz fast schon wieder in der Künstlichkeit verloren. Eigentlich muss man Nina Hagen für voll nehmen, weil für halb keine zweite Hälfte bekannt ist und sie für nichts deutlich zu viel ist. Die Unterscheidung von Masche und echt macht sie hinfällig. Zitat Ende. Was auch immer das heißt. 2005 wagte es dann die Politikerin und Feministin Jutta Ditfurth, Nina bei Maischberger als, Zitat, esoterisch ein bisschen durchgeknallt zu bezeichnen und erntete ebenfalls wüste Schimpftiraden.
Eine diplomatische Auseinandersetzung hätte mich jetzt auch gewundert.
Ja.
Nina war unter anderem Anhängerin der spirituellen Hare Krishna-Bewegung, die sich dem Hinduismus zugehörig fühlt und besonders unter Hippies in den 60ern und 70ern viele AnhängerInnen gewinnen konnte. Hierzulande wird Hare Krishna schon ein wenig als esoterische und zum Teil auch kitschige Bewegung wahrgenommen, aber recherchiert da gerne mal bei Interesse selber nach. Ninas 1999 erschienenes Album Om Namah Shivai mit dem Song Hare Krishna, Hare Rama ist dann von vielen auch als Ausdruck ihrer Nähe zu dieser Bewegung aufgefasst worden.
Kurz eingeschoben als Yogi, Om Namah Shivaya ist ein hinduistisches Mantra und bedeutet so viel wie: Ich verneige mich vor dem Göttlichen bzw. vor Shiva. Und Shiva ist einer der drei Gottheiten bei den Hinduisten. Sozusagen der Rockstar unter den Göttern, der, soweit ich weiß, auch die meisten Anhänger hat, weil der so cool ist. Er ist nämlich der Zerstörer, der transformiert, damit Neues entstehen kann. Das musste ich jetzt nochmal kurz einschieben.
Oh, sehr klar. Gut. Vielen Dank. Ich hätte es auf jeden Fall auch nicht gut ausgesprochen. Und du als Yogi kennst dich da ja aus. Jedenfalls auch der zweite Vorname von Ninas Tochter Cosma. Cosma Shiva ist ein Ausdruck ihrer Anhängerschaft. Heutzutage betrachtet sich Nina jedoch als gläubige Christin, die sich erst 2009 offiziell taufen ließ, wobei sie sich wohl schon 1981 von einem Priester im Herzen inoffiziell taufen ließ. Ihr Fazit des Ganzen: Meine Mission ist, das Evangelium zu predigen. Zitat Ende. 2010 erschien neben ihrer Biografie auch das Album Personal Jesus. Wir haben es an dieser Stelle schon mindestens einmal gesagt, Glaube und Religion ist unserer Ansicht nach Privatsache und zu Recht vom Grundgesetz geschützt. Nina hat sich da offenbar in alle Richtungen orientiert. Manche religiös-esoterische Strömungen können aber an vielen Stellen auch unappetitlich werden, sich mit Politik und Verschwörungsglauben vermischen und den Blick auf wesentliche Dinge verschleiern. Also passt auf euch auf da draußen.
Unbedingt. Nina jedenfalls, also ne, das geht glaube ich vor allem auf UFOs und solche Geschichten zurück. Nina jedenfalls ist überzeugt, Gott mit 17 bereits begegnet zu sein, Zitat im Spiegel, durch ein Nahtoderlebnis. Ich bin gestorben, kurz mal im Heimatland der Seele aufgetaucht, habe Gott um Hilfe gerufen und er hat geantwortet und mich gerettet. Diese eine Nacht mit Jesus Christus bestimmt mein ganzes Leben. Die Sängerin, der Mensch, der ich geworden bin ich geworden, weil ich mich danach gesehnt habe, mit dem lieben Gott eine Beziehung einzugehen. Zitat Ende. Sie gibt aber auch zu, dass bei diesem Erlebnis LSD im Spiel gewesen sein soll. Nun, aber jetzt kommen wir wirklich nochmal zu einem schwierigen Thema. Nina ist laut einiger Quellen seit 2020 Botschafterin des Detransition Advocacy Network. Das ist eine Organisation, wir hatten es vorhin kurz angedeutet, die Transsexuelle dabei unterstützt, sich wieder ihrem biologischen Geschlecht zuzuwenden. Dabei bleibt unklar, ob die Organisation jetzt wirklich transfeindlich ist oder einfach ganz unschuldig Hilfe für genannte Menschen bereitstellen will, was natürlich grundsätzlich eine ehrenwerte Sache ist. Wenn wir uns deren Homepage anschauen, sehen wir aber durchaus harte Kritik an transformativer Medizin, wie das Geben von Hormonen an jungen Transmenschen. Dazu gibt es im Netz einige Debatten. Wir können das an dieser Stelle nicht komplett aufdröseln. Macht euch gerne euer eigenes Bild davon. Unsere Meinung dazu kennt ihr. Wir unterstützen die Freiheit von Menschen, ihre Geschlechtszugehörigkeit, ihre Sexualität und auch alles andere frei auszuleben, solange niemand anderem dabei geschadet wird. Und auch dem Trend Transfeindlichkeit mit Feminismus und Frauenschutz zu entschuldigen, können wir uns nicht anschließen. Da widersprechen wir vehement. Liebe Alice Schwarzer.
Genau. So, zurück zu Nina. Da sind wir nämlich über einiges hinweggegangen, was ihr Privatleben betrifft. Daher abschließend noch ein paar Fakten dazu. Sie war dreimal verheiratet. 1987 hielt ihre spontan auf Ibiza geschlossene Punkrock-Ehe mit dem 17-jährigen Musiker und Londoner Hausbesetzer Iroquois.
Iroquois oder Iroquois, wir wissen es nicht.
Ja, nur eine ganze Woche. So, nur dann von 96 bis 2000 war ihr Ehemann der 15 Jahre jüngere David Lynn. Von 2004 bis 2005 war Nina mit dem dänischen Sänger Lukas Alexander Breinholm verheiratet. Dieser war 22 Jahre jünger und ursprünglich ein Fan von ihr. Die Trennung erfolgte jedoch im öffentlichen Streit und mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Vater ihres 1990 geborenen Sohnes Ottis Hagen ist keiner ihrer Ehemänner, sondern der französische Stylist Franck Chevalier.
So viel dazu. Das Wesentliche ist, Nina ist eine ungemein erfolgreiche Künstlerin mit einer eigenen, so bunten wie schrillen Identität, wie es wohl nur wenige geschafft haben. Sie selbst hält sich übrigens gar nicht für eine Punkerin, obwohl sie häufig liebevoll eben, du hattest es ja eingangs gesagt, als Godmother of Punk bezeichnet wird. Zitat, ich selbst bin nie Punk gewesen, eher Hippie. Ich war auch Glamrocker, ich habe Bowie und Brian Ferry geliebt und mir Glitter in die Haare geschmiert. Das mit dem Punk ist ein Missverständnis. Zitat Ende. Ach Mann. Und wir dachten es die ganze Zeit. Nun denn, über ihre grellen Kostüme und die entsprechende Schminke sagte Nina einmal, dass es für sie auch eine Maske aufgrund ihres Berühmtheitsfaktors sei. Wir sind jetzt über echt viele Dinge hinweggegangen, die Nina noch getan, gesungen und angesprochen hat. Zuletzt veröffentlichte sie 2022 das Album Unity, das wieder einmal verschiedene musikalische Einflüsse in sich vereint und prominente Gäste wie George Clinton, Bob Geldof, Liz Mitchell und Lene Lovitch aufbietet. Was Nina sonst noch so getrieben hat, schaut selbst einfach mal nach, lasst euch inspirieren, hört mal rein in ihre Musik, vergesst den Farbfilm nicht und schaut mal in eine tolle Bildergalerie, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Davon sind dann auch in der Tat so einige frühere Bilder in Schwarz-Weiß, unter anderem von Jim Rakete. Ein tolle Porträts, wirklich.
Zum Abschluss noch einmal ein kleines Zitat für euch, davon können wir ja nie genug haben. Auf die Frage des Spiegels 2011, wie die 17-jährige Nina denn über die Nina von heute denken würde, Zitat, sie würde sie umarmen, so wie Jesus die 17-jährige Nina umarmt hat. Sie wäre begeistert, weil all ihre Träume wahr geworden sind und sie Jesus treu geblieben ist. Zitat Ende.
Das lassen wir jetzt mal so stehen und sagen, liebe Nina Hagen, für das, was du vor allem der Musikwelt, Angela Merkel und uns gegeben hast. Du machst auf jeden Fall meine Welt ein bisschen bunter.
Ja, und auch mutig, ne? Einfach mal Dinge anders zu machen als das Gros der Gesellschaft. So frech in Anführungsstrichen auch zu sein, einfach mal in Talkshows andere Leute anzubrüllen und sich nicht der Norm anzupassen, das ist auf jeden Fall auch sehr beeindruckend.
Total.
Ja, auf jeden Fall eine starke Frau. Ihr Lieben, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, teilt sie mit anderen, erzählt von unserem Podcast, lasst Liebe bei uns und Sternchen und Bewertungen und so weiter und so fort.
Und so weiter. Und folgt uns natürlich auf Social Media. Ihr wisst doch Bescheid.
Und bleibt gesund.
Und natürlich lieb zueinander. Und auf bald.
Alles Liebe. Tschüss.
With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.